Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 116 des Lexport. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir machen weiter mit und meiner neuen Serie, was 2020 gut war. Und diesmal habe ich gar kein spezifisches Thema, aber ich habe einen Menschen, den ich gerne befrage, mit dem ich gerne zuhöre, weil sie nämlich, wie ich finde, auch immer sehr gerne über Dinge spricht, die sie gerne mag. Und das ist Rebecca Görmann.
Hallöchen.
Du warst letztes Jahr ziemlich genau um diese Zeit auch schon beim Lexport, aber sagst du noch mal ganz kurz, was du so machst und treibst?
Ach ja, ich mache so ein paar Podcasts. Man kann mich zum Beispiel hören bei Frühfrauen reden über Fußball oder bei den KulturpessimistInnen. Also es gibt da diverse Formate, wo man mich finden und hören kann. Und sonst bin ich auch unter Agenda-Beitrag in diesen verschiedenen sozialen Netzwerken so ein bisschen unterwegs.
Genau. Und als ich dich angeschrieben habe und gesagt habe, sag mal, Becky, hast du ein paar Sachen, die irgendwie 2020 gut waren, über die du gerne reden möchtest, kam auch sofort was.
Ja, immer. Man muss ja auch das Positive sehen.
Und du darfst einfach anfangen.
Ja, also ich kann ja erstmal anfangen, dass es für mich, also das ist mir immer ein bisschen peinlich zu sagen, aber war 2020 persönlich echt ein sehr gutes Jahr. Weil wir sind noch gerade rechtzeitig umgezogen vor der ganzen ersten Lockdown-Geschichte, also in der letzten Woche, bevor man keine Helfer mehr hätte haben dürfen. Und das, nachdem wir schon über ein Jahr eine Wohnung gesucht haben in Babelsberg. Und das hat jetzt irgendwie noch alles ganz genauso gepasst. Kommt hinzu, die alte Wohnung, da wären wir komplett im Homeoffice zu zweit auf 40 Quadratmetern wahrscheinlich durchgedreht. Und so konnten wir ganz gemütlich ins Homeoffice gehen. Das war also sehr schön. Und so habe ich das Jahr damit verbracht, meine Wohnung mir besonders schön einzurichten. Und eine zweite Sache in meinem privaten Leben, die besonders schön war in diesem Jahr, war, ich habe wieder angefangen zu lesen. Und das, also man muss dazu sagen, ich habe als Kind wie eine Bekloppte gelesen. Also meine Eltern kamen gar nicht hinterher, irgendwie Bücher nachzukaufen. Und dann habe ich Germanistik studiert. Und das war ein Fehler. Also nein, es war kein Fehler, aber bezüglich Lesen schon. Ich habe irgendwie aufgehört zu lesen nach dem Studium, weil ich keine Lust mehr hatte, noch zusätzlich zu lesen, weil ich fürs Studium schon so viel lesen musste. Und dann habe ich irgendwie nie wieder damit angefangen. Bis dieses Jahr. Ich habe mir nämlich einen E-Reader gekauft und damit eine neue Leseroutine geschaffen. Und jetzt lese ich eigentlich immer jeden Abend vor dem Schlafengehen mindestens eine halbe Stunde.
Dazu, willst du dazu kurz meine Geschichte?
Unbedingt.
Ich habe irgendwann mal auf Instagram oder so, oder vielleicht war es auch in irgendeinem Medium-Post oder sowas, gab es irgendwann mal so ein, es war fast schon so ein Kalenderspruch, Bild oder irgendwie sowas. Und da stand irgendwie so als letzter Punkt, read fiction before going to bed oder irgendwie sowas. Weil einem das quasi hilft, kurz vorm Schlafengehen nochmal auf andere Gedanken zu kommen. Und das habe ich mir irgendwie so zu Herzen genommen und damit angefangen. Und das hat alles besser gemacht bei mir. Seitdem lese ich auch vorm Schlafengehen irgendwie immer so 10 bis 30 Minuten oder so. Und das
ja,
hilft.
Und es ist halt wirklich cool, wenn ich mir überlege, dass ich es früher immer gemacht habe. Und ich konsumiere ja sonst jede Menge Medien und gucke Serien und Filme und höre Podcasts. Und es war auch gar nicht mehr so viel Zeit für Bücher, aber ich habe sie mir jetzt wieder geschaffen. Und das ist echt wirklich sehr schön. Ich habe schon sehr viel Gutes. Ich habe auch, glaube ich, nur Sachen von Frauen gelesen dieses Jahr. Schon sehr viel Gutes dabei gewesen. Ich lese jetzt gerade die Wayfarer-Trilogie. Also bin jetzt gerade so ein bisschen in der Science-Fiction-Ecke hängen geblieben. Und das ist schon sehr schön.
Super. Und dann hast du gesagt, das Ende von Steven Universe wäre ziemlich gut gewesen. Ich kenne die Serie vom Hörensagen aus verschiedenen Podcasts, höre immer wieder tolle Sachen darüber, weiß, dass es anscheinend insbesondere um Sachen Gender-Identität und sowas bei den Charakteren da irgendwie sehr bunt hergeht. Was war denn an dem Ende so gut?
Also die Serie gab es jetzt, ich glaube, seit 2013. Und schon im letzten Jahr ist eigentlich die letzte Staffel der Serie gelaufen. Und man muss dazu sagen, es ist im Prinzip wirklich meine Lieblingsserie aller Lieblingsserien. Und ich habe das wirklich immer darauf hingefiebert, wenn neue Sachen kamen. Und gegen Ende war es aber schon so, es ist halt eine Cartoon Network-Serie, die haben immer ein bisschen komische Erscheinungszyklen. Da kommt dann nicht eine ganze Staffel, sondern dann kommen immer mal so 5 Folgen auf einmal und dann ewig nichts. Und man weiß nicht so richtig, wann kommt das nächste. Naja, und dann war die Serie eigentlich zu Ende und es hieß, es wird jetzt noch einen Film geben und dann noch eine Staffel, die heißt dann Steven Universe Future und wird irgendwie in der Zeit danach spielen. Und von der war sozusagen dieses Jahr der zweite Teil. Und man hatte halt so ein bisschen Angst, dass sie sich jetzt mit so einer nachgezogenen Serie irgendwie alles nochmal so ein bisschen einreißen könnten, was sie richtig toll und fantastisch gemacht haben über die vielen Jahre. Aber dem war zum Glück nicht so. Also es ist, die Serie ist tatsächlich anders geworden, Steven Universe Future, als die Hauptserie. Steven ist ein bisschen älter und es geht ein bisschen mehr um ihn tatsächlich. Also vorher ist er der immer allen zuhört, allen hilft, deren psychische Probleme auch Unterstützung dabei liefert und so. Und in der letzten Staffel kam jetzt nochmal raus, wie traumatisiert er eigentlich auch aus den Ereignissen der letzten 5 Staffeln hervorgegangen ist. Und dass es eben nicht so einfach ist, damit einfach weiterzuleben. Also es ist nicht happily ever after, wie man denken könnte. Da gibt es ja auch immer fantastische Musik in dieser Serie und auch ein Lied, das hieß Happily Ever After. Und es war halt nicht so und es war wirklich, also wie alles an Steven Universe, was immer so fantastisch ist, es war halt so auf eine kindliche Ebene oder eine kindgerechte Ebene runtergebrochen und aber trotzdem irgendwie so die großen Fragen des Lebens verhandelt und das war wirklich sehr berührend und hat meine erste Jahreshälfte sehr geprägt. Wir haben da auch noch einen größeren Podcast drüber aufgenommen und irgendwie 4 Stunden über die gesamte Serie gequatscht und bin, also natürlich ist es immer so ein bisschen blöd, wenn man sich freut über das Ende einer Lieblingsserie, aber ich freue mich einfach, dass sie es so gut zu Ende geführt haben und alles irgendwie so stimmig war.
Ich finde das gar nicht doof, dass man sich darüber freut. Mhm. Dinge gut zu Ende bringen ist etwas, eine hohe Kunst.
Das stimmt, aber weil es ja, also es ist ja heutzutage fast üblicher, dass Serien, die man gern hat, irgendwie abgesetzt werden oder nicht weitergeführt werden. Und One Day at a Time, jetzt zum zweiten Mal abgesetzt. Also naja, und deshalb, wir wollen ja über die schönen Sachen reden, deshalb umso schöner, dass Steven Universe so schön zu Ende gegangen ist.
Kann man denn damit grundsätzlich einfach am Anfang anfangen oder gibt es irgendwie Sachen, die man, wenn man das jetzt nachholen will?
Ich würde unbedingt vorne anfangen, auch wenn die erste Staffel noch viel episodischer ist. Also da macht es jetzt auch nichts, wenn man mal eine Folge überspringt, würde ich sagen oder so. Also die erste Staffel ist noch sehr, sehr episodisch. Es sind ja auch ganz kurze Folgen, nur so 10 bis 12 Minuten immer. Und dafür hat dann so eine Staffel auch mal 30 oder 40 Folgen. Und später gibt es dann so die größeren Story-Arcs, die über die ganze Staffel gehen und die einen halt auch so richtig mitreißen und runterreißen können und dann irgendwo aus den Untiefen wieder hochholen, wenn irgendwas passiert, ja.
Okay, dann hast du mir geschrieben, du bist im Bundestag aktiv geworden.
Ich bin nicht im Bundestag aktiv geworden, aber es gab eine Sache dieses Jahr in politischer Hinsicht, wo ich sage, da sind wir einen Schritt weiter gekommen, als wir es noch vor 2020 waren. Und das.
Ach so, ich hab wirklich gedacht, du hättest da irgendwie.
Nein, leider gar nicht. Ich will mich hier nicht mit anderer Leute Lorbeeren schmücken. Wir haben zwar bei meinem Blog oder bei unserem Gruppenblog Feminismus oder Schlägerei da auch Artikel drüber veröffentlicht, aber also tatsächlich geht es um das eingereichte Selbstbestimmungsgesetz, das ein Entwurf war, worin es auch um die Aufhebung des sogenannten transsexuellen Gesetzes ging. Das ist jetzt natürlich noch nicht so durchgekommen und das sieht auch eher nicht so aus, dass das jetzt irgendwie innerhalb dieser Legislaturperiode noch passieren wird. Aber es ist ein Gesetzentwurf, bei dem man das Gefühl hat, das erste Mal seit immer, also ich glaube, man muss es wirklich so sagen, das erste Mal seit immer haben da PolitikerInnen Betroffenen zugehört und ein Gesetz geschaffen, was wirklich den Namen Selbstbestimmungsgesetz verdient hat. Also es geht da darin sehr viel zum Beispiel um das Verbot von genital verändernden Operationen an Kindern, was intersexuelle Kinder vor allem betrifft. Es geht um, dass man einfach korrekte Geburtsurkunden bekommt, dass man seine Namen geschlechtsspezifisch anpassen kann und dass es dafür aber keine Pflicht zur psychotherapeutischen Behandlung gibt, sondern eher ein Ausbau der Unterstützungsstrukturen, die es an der Stelle gibt, und eben eine Abschaffung dieses Gesetzes, des TSG, was irgendwie über Jahrzehnte schon Transgender-Personen sehr diskriminiert in unserer Gesellschaft. Ja, und da haben jetzt einfach mal Diskussionen im Bundestag stattgefunden, die ich sonst nur so von Twitter kenne. Also da hat man das Gefühl, da sind jetzt wirklich Leute losgezogen, allen voran Sven Lehmann, der das Ganze eingereicht hat von den Grünen, die da wirklich die Diskussionen jetzt angetrieben haben. Und man kann nur hoffen, dass es da in den nächsten Jahren irgendwie zu Beschlüssen kommt in die Richtung.
Ja, cool. Wir haben gerade vor Start der Aufzeichnung sozusagen über einen prominenten Fall von Transidentität gesprochen, nämlich Elliot Page, der sich heute geoutet hat. Umso cooler, wenn das selbstverständlicher wird vielleicht. Unbedingt. Und einfacher wird in der Zukunft eines Tages. Und das dritte Thema, was du genannt hast, da habe ich sofort ein schlechtes Gewissen bekommen. Wir zwei kennen uns ja eigentlich überhaupt nur, weil wir mal aufeinander getroffen sind bei der ersten Staffel der Cinematic Smash Brothers. Diese Film-Quiz-Show-Duell-Debattier-Club-Duell-Geschichte, die Henning Harder vor ein paar Jahren gemacht hat. Und da gab es dieses Jahr eine neue Inkarnation von das Cinematic Smash Team.
Genau, und das war wirklich erst diese gute Nachricht zum Jahresbeginn sozusagen, dass es wieder weitergehen würde, weil es gab jetzt sozusagen ein Jahr Cinematic Smash Pause, und jetzt im Rahmen dieser ganzen Neukonstruktion konnte Henning sich doch wieder vorstellen, es zu machen, und es gab jetzt ein großes Tournament. Man ist nicht mehr alleine angetreten, sondern konnte mit einem Partner, einer Partnerin gemeinsam antreten. Die Regeln sind ein bisschen strenger geworden. Man muss zeitlich ein bisschen besser aufpassen beim Argumentieren. Und Henning war aber auch nicht mehr der alleinige Moderator und Schiedsrichter, sondern Lara, die man auch noch von davor als Kandidatin kannte, war jetzt war jetzt auch als Moderatorin mit dabei und als Schiedsrichterin, und die beiden haben es einfach zusammen fantastisch gemacht, und die Tatsache, dass ich mit meinem Teampartner ziemlich gut abgeschnitten habe, lässt mich natürlich auch sehr positiv auf das Ganze zurückgucken. Aber ich muss sagen, es war wirklich, also gerade ist eine Pitchrunde eingeführt worden dieses Jahr, also es musste in jeder Folge irgendein neuer Film, eine neue Filmidee gepitcht werden, und da sind so gute Sachen bei rumgekommen. Also mein persönlicher Favoriten-Pitch, den es gab, war ein Film über eine ostdeutsche migrantische Superheldinnengruppe. Das war, fand ich zum Beispiel, also es war sehr, sehr spannend, was dabei so rumgekommen ist, und echt eine schöne Abwechslung in dem Ganzen. Also ich höre sonst schon wirklich auch sehr viele andere Filmpodcasts, aber beim Cinematic Smash Team Tournament ist irgendwie alles anders.
Kann man da direkt mit dem Finale
einsteigen? Ja, da kann man auch mit dem Finale einsteigen. Da wird jetzt nicht vorausgesetzt, dass man alle Fragen der Folgen davor auch kennt.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann sind wir jetzt sogar beide quasi Preisträger des Flaschenmikrofons. Ja, Vicky, super. Das waren doch für dich drei sehr positive Dinge für 2020 plus noch zwei positive, so ganz private, für die ich mich für dich auch sehr freue. Hast du denn auch noch ein Musikstück
mitgebracht? Ja, habe ich. Und zwar, neben den ganzen Medien, die ich sowieso immer schon konsumiere, höre ich ja gar nicht so viel Musik. Aber ich habe letzte Woche die deutsche Variante von The Voice geguckt, und da hat eine Kandidatin, nämlich Bibi Thomas, eine fantastische Version gesungen von Sam Cooke's A Change Is Gonna Come. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich bringe mal Sam Cooke und A Change Is Gonna Come mit, weil wir ja auch im Jahr von großen Black Lives Matter-Protesten sind, und da passt dieses Lied ganz fantastisch.
Alles klar. Dann danke ich dir. Ich wünsche dir einen schönen Rest des Jahres und vielleicht können wir uns ja nächstes Jahr mal wiedersehen.
Das würde mich sehr freuen und dir noch eine gute Aufnahmezeit mit anderen Rückblickenden.
Alles klar. Und allen, die zuhören, wünsche ich wie immer auch jetzt wieder einen schönen Tag noch.